It makes me sad to see us living apart. We both won't ask that it will last forever. Who thought our life would be so different? Who thought our life could be so unlike? Who thought one day shame will stop me from telling our story?
Haubentauche, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Wir sind wieder zu Gast in Christopher Franks Studio in Wien und freuen uns sehr auf unseren Gast, Muita Mataro, Sänger der grandiosen Band At Pavillon. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist Sänger, Komponist und Texter der Band At Pavillon. Was hat es denn mit dem Pavillon auf sich?
Das war, also die Band haben wir gegründet so in Schulzeiten. Bernhard Melchert, a.k.a. KDB und ich haben beschlossen, so als ich 17, 18 war, das war 2010, diese Band zu starten. Und wir hatten damals keinen Proberaum. Und wir haben die Band, glaube ich, im Sommer gestartet und da war es halt noch sehr warm. Und da haben wir gemeint, ja, treffen uns halt im Pavillon, im Türkenschanzpark. Und da haben wir so ein bisschen die Anfangsphasen von der Band gestartet. Dann hat es immer geheißen, so ja, wir treffen uns um 12 Uhr beim Pavillon. Und ich fand das Wort Pavillon, finde ich, vom Klang her sehr ästhetisch. Und dann habe ich gedacht, hey, nennen wir uns doch At Pavillon. Und weil damals war es so dass der Trend, dass sich alle Bands irgendwie The genannt haben. The Kooks, The Doors, whatever. Und ich dachte, nah, machen wir nicht der, sondern machen wir At. Das ist irgendwie cooler. Und das ist irgendwie spannend, weil viele Menschen interpretieren Ad ganz anders. Manche meinen so, ist es ein Österreich-Bezug? Hat das was mit dem Ad-Zeichen zum Internet? Und ich so, na, es ist Ad beim Pavillon.
Ja, das mit AT hat mich ja beschäftigt bei deiner ersten Platte, nämlich ja. Bei Believe Us. Da haben wir damals auf dem Haubentaucher geschrieben, würden die aus London kommen, wären sie schon richtig, richtig groß. Aber auch so wird das eine Band, von der man unglaublich viel hören wird. Wie war dann die Resonanz auf dieses erste Album?
Ja, das war, die Band gibt es ja irgendwie so recht lange und es hat eigentlich sehr lange gedauert bei uns, die erste Platte zu veröffentlichen, also auch so aus finanziellen, also aus einer finanziellen Sicht heraus. Und dann haben wir den Musik vorbekommen und dann war es okay, cool, jetzt haben wir auch Geld da, um dieses Album zu starten. Und da haben wir eigentlich quasi die Best-of Lieder verwendet, die wir in den letzten, also damals war es 2019, das heißt, die besten Songs aus den 4, 5 Jahren haben wir quasi gesammelt. Das war jetzt nicht irgendwie mit einem großen Konzept gedacht. Und genau, es war sehr viel Naivität da und diese Naivität hat sich dann auch so weitgehend geschlagen, dass ich mir auch gedacht habe mit dem ersten Album, dass ich endlich meinen Brotjob kündigen kann und mich 100% auf die Musik fokussieren konnte. Dem ist es halt nicht passiert. Hat seine Vor- und Nachteile, aber auf jeden Fall war dann für mich zumindest in meiner Band, als Bandmitglied, war schon eine große Enttäuschung da, weil ich dachte, scheiße. Und dann kam auch noch Corona, somit haben wir auch nicht gewusst, wie sich das erste Album sich weiterentwickelt. Aber es war eine gute Lernphase, so.
Es war und ist es noch ein unglaublich gutes Album. Ich schwöre, ich würde jetzt nicht niederschleimen, aber es war eine der Platten, die ich am öftesten gehört habe in den letzten 3 Jahren. Ganz ehrlich, die ist bei mir im Auto auf Dauerrotation gelaufen.
Ah, danke.
Hat es dann über die Grenzen von Österreich auch irgendwie irgendwen erreicht?
Ja, erreicht? Das war halt eben sehr spannend, weil ich sage irgendwie bewusst halt, wir haben halt gewusst, wie sich das Album entwickelt hätte können, weil es gab es Corona und so weiter und davor gab es halt schon Anfragen. Wir haben gespielt in Istanbul, in Serbien, in Israel, wie viele Länder. Und das hat sich irgendwie gut ergeben. Voll. Also so konzertmäßig sind wir schon rumgekommen.
Jetzt sind wir beim zweiten Album, Personal Development Deals. Mhm. Wie siehst du denn die Entwicklung von Album 1 zu Album 2? Immerhin liegt da ja eine kleine globale Krise und noch eine kleine Krise und mindestens noch eine Krise dazwischen.
Ja. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwer, über seine eigene Kunst zu reden. Aber ich glaube, jetzt haben wir jetzt mittlerweile ein paar Interviews gegeben im Rahmen des zweiten Albums. Und ich glaube, was ich jetzt so mitbekommen habe bei mir, zumindest, dass so eine Leichtigkeit sich im zweiten Album sich widerspiegelt. Auch wenn man sich die Trackliste anschaut, die Namen sind jetzt sehr random, von Ukulele Land bis zu Lenny Kravitz. Solche Sachen halt, die wir mit 19 oder 20 halt nie genommen hätten, weil wir waren ja damals viel zu cool. Und jetzt ist jetzt so eine Leichtigkeit da, wo wir auch irgendwie versucht haben, uns auch mit Genres zu trauen und so, genau. Genau, irgendwie viel Mut zum Rumprobieren, ja.
Ist eigentlich schön, dass du ja ein bisschen enttäuscht warst, dass das erste nicht so funktioniert hat, wie du gedacht hast.
Ja.
Und dann trotzdem mehr Leichtigkeit kommt und nicht etwa mehr, ich weiß nicht, Depression und Sonstiges.
Ist auf jeden Fall dazugekommen. Also das hat mich schon, die Enttäuschung war schon sehr, sehr groß und ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, auch mit der Musik aufzuhören. Es ist einfach, also das Musikbusiness und einfach Kunst an sich jetzt da irgendwie ernsthaft seinen Lohn daraus zu ziehen, ist wirklich, wirklich, wirklich schwer, weil da einfach so viele Komponenten mit her schwimmen so quasi. Und das hat mich halt schon, ich war schon sehr, sehr am Boden. Aber zum Glück war die Band halt sehr geduldig halt mit mir. Sie haben gemeint so, hey, das ist gerade so eine Phase und wir geben dir irgendwie Zeit, komm halt zu den Proben, wenn es dich halt zart, musst du aber nicht kommen, so quasi. Voll und genau, und ich habe echt so mit Depressionen auch zu kämpfen gehabt, so weiter und so fort, weil ich auch nicht gewusst habe, als junger Erwachsener, wo die Grenzen quasi sind und wie du halt auch weißt, so in der Kunst, man kann irgendwie ewig arbeiten, aber es ist schwer dann zu sagen, okay, wann das Schluss ist und so. Und das habe ich irgendwie draus gelernt und eben aus dieser Leidensphase gab es halt zum Glück halt dann schon Licht im Tunnel mit Therapie und Psychiater und auf Reha gehen und so weiter. Und da habe ich dann irgendwie draus Kraft gezogen und jetzt ist so eine gewisse Nüchternheit da, das für mich jetzt bedeutet, okay, was ist für mich wichtig in meiner Arbeit als Kunstschaffender, dass ich halt inspiriert bleibe und dass ich die Lust habe, Sachen zu machen, jetzt unabhängig davon, wie viele Hörerinnen es quasi erreicht und ob wir jemals Arena Open Air ausverkaufen oder whatever. Das sind so Zuckerln, aber diese Zuckerln primär haben es keinen Einfluss auf dein Kunstschaffen. Also aus meiner jetzigen Sicht heraus. Keine Ahnung, wie es dann in 10 Jahren ausschaut.
Das ist so. Glaub mir das. Das ist so. Mhm. Du hast da super schönes Album gemacht. Du hast jetzt schon 2 super schöne Alben gemacht und sie bleiben eh.
Ja, safe.
Sie bleiben und vielleicht hören es einfach jetzt dann alle, zumal das Neue eben sehr neu ist und du ja jetzt dann schön langsam da auch durch die Gegend touren wirst.
Ja.
Eine Frage, die jetzt nicht wahnsinnig originell ist, weil du warst jetzt auch schon in ein paar Interviews und Podcasts, aber ich stelle die Frage trotzdem, weil meine Hörer und Hörerinnen haben es noch nicht gehört.
Ja.
Wolltest du nicht eigentlich nie ein Liebeslied schreiben?
Achso, die Geschichte.
Ja, die Frage.
Ich finde das eine tolle Frage, weil… Ja, das war schon so mit wenn man beginnt hat, Musik zu machen, oder bei mir zumindest, in den Teenie-Jahren, war man so, okay, man wollte irgendwie herausstechen und irgendwie cool sein und ich habe gedacht, das ist dieses Liebesthema, wird mich nie einholen. Aber dann kam sie auf einmal, aber auch nur aus dem Grund, weil ich ja in diesem Band-Kontext bin und vieles passiert ja im Bandleben auch außerhalb der Bühne. Im Proberaum oder auf der Fahrt zum Konzert oder whatever und damit kommt man irgendwie mit, dass deine Bandkollegen halt alle in einer Beziehung sind und man selber irgendwie so der Einzige ist, der in keiner Beziehung ist und das hat mich dann auch schon sehr gewurmt, weil ich mir gedacht habe, okay, warum ist das so? Ja, und ich finde dieses Liebesthema was schon sehr, sehr spannendes, weil sobald man auf die Welt kommt, wird man mit diesem großen Liebesthema halt konfrontiert in Werbungen, in Filmen, in Kinderbüchern. etc. etc. Und ich habe mir gedacht, also als ich mich dann mit der Liebe befasst habe oder mit meiner Sexualität und so weiter und dann irgendwie von Leuten, ich kann mich ganz gut erinnern, in der Schule, in der Volksschule, dann einmal das Wort schwul kam und alle waren so, ja, das ist irgendwie negativ und das ist uncool und das macht man nicht. Und ich war so, hä, was heißt denn das überhaupt? Genau, und dann habe ich mir gedacht, hey, lass uns doch einmal einen Song schreiben, was Liebe bedeutet, was Liebe sein kann. Also einfach ein Song, der einfach viel mehr Fragen aufwirft als jetzt Antworten. Und dann war es halt sehr spannend in der Umsetzung, in der visuellen Umsetzung beim Musikvideo, weil ich mir dann gedacht habe, so, okay, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, dieses heteronormative Bild reproduzieren, sondern ich wollte mal was anderes machen. Und dann habe ich dann letzten Endes dann interessantes Feedback bekommen aus Tansania, dass meine Verwandten und so waren es gar nicht erfreut, dass ich da mit Männern küsse oder mit nicht-binären Leuten etc. Das wird auch sicher in Österreich so sein, aber in Österreich bekomme ich dieses Feedback quasi nicht, weil ich da schon sehr in meiner Bubble bin.
Ich wollte ja. Nämlich gerade fragen, weil das Video ist tatsächlich, wird ja glaube ich auch relativ gut gefunden auf YouTube. Das ist schon so euer Aushängeding zum Album, oder?
Vielleicht, ja, ja.
Eben, und ja. Wenn man es anschaut, dann denkt man sich natürlich, wow, da geht es aber ordentlich ja. ab. Also aus Österreich kam da gar nicht so viel Feedback.
Na, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da sicher ein paar Menschen sich darüber Gedanken gemacht haben, aber jetzt mich jetzt nicht unbedingt darauf angesprochen haben.
Ja. Und keine Kommentarflut auf YouTube.
Na.
Vielleicht noch einmal kurz, wir kommen dann eh noch mal zu dem Thema, aber vielleicht kurz zum Thema eben Texte und Liebeslieder und sonstige Lieder. Wie entstehen die bei euch? Also schreibst du die für dich allein oder gleichst du die dann mit den anderen in der Band ab? Komponiert ihr gemeinsam, textet ihr gemeinsam oder ist das alles Mutter Matao, der zu uns spricht?
Nee, gar nicht. Also das ist ja eben das Schöne in der Band, dass wir halt eine Band sind und jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Und das ist halt echt cool bei uns, dass wenn dann irgendwie so zwei Leute sind, irgendwie so rund, so Oberzahn, gibt es halt irgendwie so eine Person, die dann quasi versucht, dieses sinkende Schiff zu retten. Und beim zweiten Album war halt der Bernie halt das Zugpferd. Der war echt so in der Corona-Zeit, wo dann Lockdown war und so weiter und wir uns nicht treffen konnten zum Proben, war der Bernie derjenige, der gesagt hat so, hey, lasst uns diese Zeit verwenden, um Lieder zu schreiben und hat uns immer so mit Garage-Band-Projekten konfrontiert oder mir immer gesagt, hey Mutter, jetzt schreib was, jetzt mach was, jetzt tu was. Und ich war so, wow, ich war in meiner Wohnung ganz alleine mit der Einsamkeit zu kämpfen und hab dann ja auf Druck von Bernie halt versucht halt zu schreiben. Halt. Also wirklich so auf Zwang. Ja, und dann haben wir dann so eine quasi so eine Soundcloud-Playlist gehabt von 30, 40 Ideen und mit dem Roland Maurer gemeinsam, mit so einem Produzenten, der hat dann quasi so die Leitung genommen und gesagt, okay, aus diesen 30 Songs sind irgendwie 5 Songs jetzt gerade interessant und jetzt arbeiten wir an diese Songs quasi gemeinsam und das ist halt sehr angenehm, mit einem Produzenten zu arbeiten, weil der so quasi so eine unter Anführungszeichen Lehrerfunktion hat, wir schreiben so die Aufsätze und er tut es ein bisschen verbessern und schaut, okay, zu große Einleitung, das kann man irgendwie kürzen oder dieser Satzbaufehler ist irgendwie falsch, das könnte man irgendwie so und so machen. Und es gibt irgendwie Halt zu der Band und das ist irgendwie cool, weil da Roland dann quasi am Rechter das quasi noch einmal gescheit übersetzen kann, weil wir jetzt nicht in der Band unbedingt, wie man sagen, so technisch begabt sind. Weil Musikproduktion ist so ein eigenes Feld. Man kann gute Lieder schreiben, aber aufnehmen ist wieder was anderes.
So, jetzt kommen wir kurz zu deiner Biografie, wenn es recht ist.
Ja, gern.
Du hast schon gesagt, deine Familie stammt aus Tansania. Du bist in Salzburg aufgewachsen und hast über die Schulzeit gesagt, ich war immer die einzige schwarze Person in der Klasse.
Ja.
War die Schule so elitär oder ist Salzburg wirklich so wenig divers gewesen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon sehr, sehr viel Glück gehabt, dass mein Umfeld, also meine SchulfreundInnen, die waren alle sehr, sehr, sehr cool drauf. Also ich kann mich erinnern, so ein Freund von mir, der Ali, Alexander Sendelhofer, ein Freund, der jetzt mittlerweile nach Wien gezogen ist, der war auch so, also der kommt aus einem Familienbereich, die halt sehr, ich würde sagen, so als Ausschnittperson, wie ich das irgendwie so mitbekommen habe, so in deren Wohnung und in ihrem Haus, schon politisch sehr gut unterwegs war und sehr, sehr offen, sehr weltoffen etc. Und ich, mit dem war ich auch in Tansania und so und der war immer sehr empfindlich, wenn ich irgendwie mit Rassismus konfrontiert war, war der immer derjenige, der sagt so, ja, da, was ist vielleicht los, da, 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 da. Jedoch bei meiner Mutter, bei meinem Vater, vor allem bei meiner Mutter halt, meine Eltern sind ja geschieden, mit der habe ich meistens Zeit verbracht, da habe ich halt schon sehr gespürt, dass sie sehr zu strugglen hatte als alleinerziehende Mutter halt, weil sie hat eine Ausbildung gemacht im Tourismusbereich und da war es echt schwer für sie eine Arbeit zu finden und auch irgendwie aufgrund ihrer Hautfarbe etc., weil Salzburg, Tourismus, da wollen es natürlich, dass weiße Leute Salzburg repräsentieren.
Dirndl,
genau. Und dann hat sie zum Glück eine Arbeit gefunden in Wien und sind wir nach Wien gezogen. Und das war dann eine sehr, sehr gute Entscheidung von meiner Mutter, weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt in Salzburg groß Kunst machen konnte, weil einfach in Wien, es gibt so viele Sachen, Wien Extra, Cash for Culture, das Wir sind Wien Festival. Es gibt so, so viele coole Leute, die einfach versuchen, ja, niemanden den Weg zu sperren. Und das ist halt in Salzburg dann schon halt krass, weil da sind halt, ja, die meisten Leute, die halt Musik machen, also auf einem guten Level, würde ich jetzt einmal frech behaupten, kommen halt schon aus einem guten Haushalt. So. Ja.
Nächste Station war bei dir dann das Filmstudium.
Ja.
Da warst du wieder die einzige schwarze Person, hast gesagt.
Ja, ich bin durchgefallen und dann, als ich wiederholt habe, gab es eine zweite schwarze Person.
Ja. Weißt du, was ich dich da fragen wollte?
Ja,
hast du dich dann damals mit Black Cinema beschäftigt? Weil da gibt es ja einfach unglaublich viel aus unglaublich vielen Ländern.
Ja.
Und ich denke, wenn ihr Filmstudium angefangen hättet, wäre es sicher so ein Thema gewesen. Also
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das Filmstudium, ich war auf der FH für TV, wie wird es nochmal heißen? Film, TV, Medienproduktion. Das war halt leider für mich ein bisschen ein Fehler, weil das war halt schon sehr, sehr wirtschaftlich angelegt. Und ich dachte damals, dass
das mir… Das ist Kunst und dann war es Marketing.
Ja, genau. Ich dachte so, ja, ich könnte schon mich irgendwie rumschlagen mit diesem Wirtschaftsstudiengang, aber war gar nicht so mein Ding. Ich habe mich erst nachher also ich bin da zweimal durchgefallen, dann haben sie mich rausgehört, weil man kann ja bei der Fahrt nur begrenzt Fächer wiederholen. Und ich habe mich erst nachher so mit Spike Lee halt befasst und so weiter. Aber es war in dem Studiengang gar nicht so ein Thema, es war erst so BWL und
ich meine, bei Musikvideos hat es dir vielleicht dann trotzdem geholfen, dass du ein bisschen überlegst, oder?
Ja, also mir war das schon wichtig, in den Musikvideos von Ed Pavillon, dass auf jeden Fall die Vielfalt vorkommt. Also, weil ich bin der einzige Schwarze in der Band und ich war so, okay, jetzt schauen wir auch, dass in den Videos halt auch schwarze Leute vorkommen. Also, weil einfach Repräsentation hat schon sehr, sehr wichtig ist. Ja.
So, nächste Station.
Yes.
Du sagst dann später in einem Interview, als ich mit meiner Band auf Tour war und auf Festivals gespielt habe, war ich noch immer der einzige Schwarze und da habe ich mir gedacht, hey, wo sind denn die anderen? Es kann ja nicht sein, dass alles homogen ist. Österreich ist divers und vielfältig. Wo sind sie denn wirklich? Sind die dann wirklich eher im Hip-Hop oder im Jazz oder wie?
Ja, das war eine interessante Beobachtung. Also es ist urschwer. Also ich versuche es einmal zu beantworten, diese Frage oder diese Aussage von mir, das Statement. Ich glaube halt, dass genau im Hip-Hop-Bereich und R&B-Bereich sind viel mehr schwarze Leute zu sehen und das ist halt so ein Ping-Pong-Ding, weil klar, wenn man als kleines schwarzes Kind aufwächst und so und Medien konsumiert und man sieht immer so die Leute, die gleich ausschauen in einem bestimmten Genre-Bereich, dann denkt man sich, okay, dann fühlt man sich dazu und möchte genauso sein wie sie und bei mir absurderweise war das nie der Punkt, weil ich war ein großer, also ich hab gern die Ärzte gehört oder Offspring.
Gib's rück zu, du hast Tokyo Hotel gehört.
Tokyo Hotel auch gehört, Tokyo Hotel war auch ein großer Einfluss. Und ich frage mich bis heute, warum das so war. Genau, und ich habe das auch dann auch versucht halt mit dieser Beobachtung und so, habe ich das auch irgendwie zu brechen. Und zwar habe ich dann 2020 mit Question Me and Answer ein Musikprojekt gestartet, QMA on Stage. Da geht es darum, dass MusikerInnen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung sich für ein Open Call bewerben können und eine Jury, auch aus MigrantInnen, suchen dann quasi die drei interessanten Acts quasi aus und die verbinden sie quasi mit der weißen etablierten Szene in Sachen Musikvideo oder PR oder Pressefotos, whatever, um einfach diese Vermischung zu forcieren. Und das klappt eigentlich ganz gut und so. Und das Waves Festival hat auch 2021 auch uns eine Bühne gegeben und so weiter. Und da versuche ich halt neben der Band auch mich ein bisschen aktivistisch halt zu betätigen und zu sagen, okay, das ist halt ein strukturelles Problem und da müssen wir, oder ich zumindest, habe ich mir die Aufgabe genommen, da ein bisschen mitzuwirken, mitzugestalten. Ja.
Du warst ja auch einer der Initiatoren des Vereins ADOE.
Ja.
Einer Community von und für People of African Descent.
Ja.
Was hast du denn da gelernt?
Ich habe gelernt, also es war für mich immer, ich glaube, wegen meiner Bubble, wo ich bin und so, und halt in dieser Rock, nicht, dass ich in einer Rock-Bubble bin, aber halt meine Bubble ist halt schon sehr weiß dominiert und ich hatte dann ein großes Bedürfnis gehabt, mit schwarzen Wienerinnen und Wiener zu tun und einfach zu schauen, womit sie sich gerade befassten und so weiter, weil ich hatte damals schon ein großes Bedürfnis, halt mich auszutauschen. Und Percy, ein guter Freund von mir, hat mich dann nochmal eingeladen zu einer, es hieß Bayofo Black Austrian Award von Simon Inou initiiert. Und da haben sich viele Österreicherinnen und Österreicher mit afrikanischem Hintergrund getroffen. Und da war dann die Entscheidung, lass uns doch einen Verein gründen. Und ich habe da viel Unbewusstes, Bewusstes irgendwie mitgenommen. Aber ich glaube, was jetzt wirklich hängen geblieben ist, dass ich einfach weiß, dass wenn mir irgendwas passiert oder sowas, irgendwas Rassistisches oder whatever, weiß ich genau, an wen ich mich halt wenden kann. An Leuten, die selber Erfahrungen gemacht haben wie ich. Einfach so ein Auffangnetz, genau. Ich habe da eben 2 Jahre mitgewirkt und habe dann auch dann für mich entschieden, dass es dann auch genug war, weil das ja eben auch eine volontäre Arbeit ist. Und ich dann gemerkt habe, okay, jetzt mit der Band und so weiter geht wieder mehr ab und so weiter. Und ich mache es auch gerade einen Film, auch so schwarz, ein Dokumentarfilm. Und das war dann für mich dann so, okay, jetzt muss ich dann weiterziehen. Ja.
Zum Film kann man dann eh noch.
Ja.
In einem Interview hast du ungefähr gesagt, du bist Österreicher, du hast dein ganzes Leben lang Deutsch gesprochen und hast trotzdem immer deinen Reisepass mit.
Ja.
Du wirst immer noch regelmäßig kontrolliert, oder wie in Wien?
Also klar.
Oder ist das so prophylaktisch, dass du denkst, Sie kontrollieren ihn nicht regelmäßig, aber
ja.
Wenn sie wen kontrollieren, kontrollieren sie den Mutter vor dem Wolfgang.
Ja, es ist echt, also ich glaube auch, dass die Polizisten auch eine schwere Arbeit haben. Aber es war halt für mich, also ich versuche immer so beide Seiten
aber
zu verstehen.
Aber wird das ein bisschen besser, weil ich meine, es gibt ja jetzt auch schwarze Polizisten und Polizistinnen. Es wird ja auch die Polizei logischerweise diverser.
Ja.
Merkst du da was, dass es ein bisschen besser wird oder ist es einfach immer noch ziemlich, ziemlich krass?
Also ich werde es nicht so oft kontrolliert, zum Glück, aber ich kann mich irgendwann erinnern, als mich mein Vater besucht hat aus Salzburg in Wien und ich habe ihn abgeholt vom Bahnhof, wurden wir halt von 2 Zivilpolizisten aufgehalten und für mich war der Reisepass halt so eine Entscheidung, wo ich mir dachte, okay, das ist ein Reisepass, das ist so eindeutig und da gibt es wenig Fläche, um irgendwie zu diskutieren mit Leuten. Und dann war ich so, hey, wenn ich meinen Reisepass dabei habe, dann ist das für alle ganz klar, okay, der ist Österreicher so quasi. Es ist halt ein Teil, das ist halt so meine Lebensrealität so quasi. Und ich denke mal halt, Österreich, oder wir sind noch, ja, ich denke mal, Österreich ist noch so jung, halt so von der politischen Geschichte her, was so Migration. Jetzt klar, gab es in Österreich schon lange Migrationsgeschichte und so weiter, aber ich glaube jetzt so aus Afrika und Türkei und aus Asien und so weiter, ich glaube, dass Österreich oder auch Europa, da braucht es noch ein bisschen mehr Zeit, dass dann auch im Parlament und in den ganzen politischen Institutionen etc., da auch dann diese Vielfalt quasi abgebildet wird. Und ich sehe das jetzt mittlerweile nüchterner, aber auch sehr, was ist das Wort? Ich bin da auch schon sehr, 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 sehr aufmerksam, weil ich bin jetzt auch nicht irgendwie naiv und schaue, dass okay, dass wenn ich irgendwie was mit der Polizei zu tun habe, dass ich jetzt nicht extra aggressiv bin oder mich provoziert fühle, weil die mich jetzt kontrollieren, weil ich schwarz, weil ich genau weiß, letzten Endes habe ich den Kürzeren quasi gezogen. Vage Antwort zu der konkreten Frage. Tut mir leid.
Na, passt schon. Ja, meine Fragen sind teilweise ja sehr vage. Du wirst schon sehen, sie sind auch sehr sprunghaft.
Ja, nein, ich finde, du hast sehr präzise Fragen.
Okay. Aber wir springen trotzdem ziemlich jetzt in nächster
sehr
Zeit.
Sehr gerne.
Wenn man so wie ihr bei Grissemann und Stermann auftritt, was löst es aus? Tausende Plays auf Spotify oder mehr Publikum beim nächsten Gig oder Medienanfragen oder wie?
Also Willkommen Österreich ist, war für uns oder ist für uns halt auch so eine Visitenkarte eigentlich. Im Grunde genommen eine digitale Visitenkarte, dass dann Leute einfach checken, okay, das ist jetzt nicht irgendeine Band, die haben es gespielt bei Willkommen Österreich, okay, ja, dann haben sie irgendwie Relevanz so quasi. Aber dass man jetzt da wirklich so spürt, dass das irgendwie viel mehr Medienanfragen da waren und so. Also habe ich jetzt nicht so stark gespürt. Man merkt, natürlich hat eben diese Visitenkarte. That's it. Also ich glaube, ja. es war auch sehr, sehr witzig halt. Wir waren halt alle so mega aufgeregt, als wir das gespielt haben, weil das irgendwie aus dem Nichts kam. Aha. Ja, wie soll es Willkommen Österreich spielen? Und ich so, okay, scheiße. Crazy. Aber es war ein war eine gute Schule, um ein bisschen TV-Leben zu schnuppern. Ja,
ist doch ein bisschen eine andere Situation, ne?
Ja, auf jeden Fall. Man ist da auf jeden Fall entspannter.
Und du musst ja doch lang warten dann. Die spielen da mal ihre Sendung ab und du kommst
ja
erst.
Ja, alles war urspannend, weil man sieht die dann so beim Soundcheck und so weiter. Aber das Orgel war ja auch bei Willkommen Österreich. Nehme ich auch den Chris immer nicht böse, aber sie kannten uns natürlich nicht. Und beim Soundtrack, also bei dem Stück, was wir performt haben, Stop the War, habe ich halt nicht Gitarre gespielt. Und beim Soundtrack bin ich halt irgendwie so am Boden gelegen, weil ich irgendwie gewartet habe, bis wir dann Soundtrack machen konnten. Dann hat der Grissemann mich auf Englisch angesprochen und gemeint so, oh, are you lying on the floor, bla bla. Ich so, ja, na, ich...
Okay, ja. How do you do und
ja.
So.
Na, ja, aber es war urinteressant, weil irgendwie bei Willkommen Österreich, aber da wurde ich auch so ein bisschen nochmal so konfrontiert, so, ah... Ja, aber ich glaube, das braucht, glaube ich, noch so. Ja.
Ja, das braucht irgendwie wirklich, du hast recht. Wir haben sehr große Migrationsgeschichte, aber wir sind noch nicht divers. Wien vielleicht eh noch eher,
ja,
so wie du gesagt hast, Salzburg.
Ja, ich meine, Salzburg gibt es auch so viele Migrantinnen und Migranten, aber ich glaube halt eben so diese hohen Posten halt, so wenn man sich anschaut, ja. Okay, Redaktionen, in Zeitungen oder ZIP und so weiter, wer da alle moderiert, wo du moderieren darf, ist es halt noch immer sehr homogen.
Es wird halt so Step by Step ein bisschen.
Genau, voll. Ja.
Jetzt kommen wir zum Film.
Ja.
Du hast mit dem Helmut Kahnner gemeinsam einen Film gemacht, der heißt Austroschwarz. Über den Film sagt die Produktionsfirma, stilistisch spricht der Film mit der konventionellen Erzählung des Dokumentarfilms, um stattdessen mit einer Kombination aus Roadmovie, essayistischem Film und Zeichentrick eine einfühlsame Perspektive einzunehmen.
Ja.
Klingt spannend. Wie entstand dieser Stil?
Also das Gute war bei dem FH-Studium, dass ich eben den Helmut Kahner kennengelernt habe.
Der dort unterrichtet hat? Oder?
Nee, der, mit dem habe ich gemeinsam studiert.
Okay.
Genau. Helmut und der Helmut wollte auch unbedingt einmal Film machen, hat dann auch seinen ersten Film gemacht, Ground Control. So, was war dann? Dann wollten wir 2020 wollten wir planen mit der NASUM-Förderung, New Austrian Sound of Music, die quasi Shows fördern im Ausland, wollten wir eigentlich eine Ostafrika-Tour planen. Kam halt Corona, mussten wir halt canceln. Und da wollte ich, dass der Helmut Kahner diesen Film, also diese Tour quasi dokumentarisch festhält. Und dann dem war dann halt nicht. Wegen Corona, Pandemie und dann gab es halt einen Fall, dass Leute mit White Lives Matter Bannern den Markus Umufuma Denkmalplatz überdeckt haben. Und das war für mich, weil ich eben, was ich erzählt habe mit afrikanischer Diaspora Österreich, wo ich mich viel mehr befasst habe mit der schwarzen Community, mit der schwarzen Geschichte in Österreich, das war für mich eine komplette Horrorshow. Ich habe mich sehr provoziert gefühlt. Ich hatte sehr, sehr, sehr große Angst, weil Samstag war auch immer diese ganzen Rechtsdemos und so weiter. Und ich habe mir gedacht, okay, Schluss, ich muss da jetzt irgendwie aus einer Ohnmacht heraus, hat sich da irgendwie so ein Feuer entfacht, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss da jetzt einen Dokumentarfilm machen, eine Bilanz ziehen zu meiner Connection mit meiner österreichischen Nationalität, obwohl meine Wurzeln aus Tansania sind, was es für mich heißt, was es für mich bedeutet. Weil ich war einfach müde mit diesen Interviewanfragen. Ja, Mutter, erzähl doch, wie das ist für dich als schwarzer Österreicher. Na, erzähl doch, wie das ist mit dem Reisepass. Bla, 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 bla. Also, hey, na, ich möchte jetzt irgendwie so 90 Minuten euch allen einmal erklären, was da genau in meinem Kopf passiert. Und somit ist es auch ein sehr, sehr ambitionierter Film, eben mit Zeichentrick, Roadmovie etc. Es soll einfach so einmal ein Gefühl vermitteln von einem schwarzen Österreicher, der so jetzt seit seiner Geburt in Österreich quasi lebt. Und wir sind jetzt eh bald fertig. Also wir drehen jetzt noch im Juni die letzten Sachen. Dann schneiden wir und dann reichen wir ein auf Filmfestivals. Es gab noch die Frage, ob national oder international. Und ja, und dann hoffentlich halt nächstes Jahr in den Kinos, wenn alles passt. That's the story von Austro Schwarz.
Ich habe gesehen, ihr habt Anfang Mai ein Casting gemacht für schwarze Kinder.
Ja,
und
genau.
Das wird schon der nächste Film, aber das ist für den Film.
Das ist alles noch in dem Film,
okay,
genau.
Wow, da produziert jemand so richtig in Echtzeit vor unseren Augen.
Ja, genau. Okay. Social Media, ja.
Und du hast aber schon Konzerte gespielt im Rahmen der Filmentstehung.
Genau. Ich habe da eben letztes Jahr dann eine schwarze Band gegründet, wo wir mit schwarzen MusikerInnen, also SängerInnen, auch Superblieder gecovert haben. Das war auch so ein Experiment von mir, einfach zu sehen, okay, wie kommt es an, wenn eine schwarze Band Austropop-Lieder covert? Wie kommt es an beim weißen Publikum, beim nicht weißen Publikum? Was macht es in der Band so quasi? Was macht es für eine Banddynamik? Weil auch die große Diskussion war ja auch, ob wir wirklich I'm from Austria covern wollten oder covern sollen. Das war für mich so meine Ideologie. Also es war für mich so die Vision, okay, dann covern wir I'm from Austria, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kann man das irgendwie positiv konnotieren. Und diese ganzen Diskussionen etc. sieht man dann in dem Film. Ja.
Reinhard Fendrich war nicht im Publikum.
Leider
aber
nicht.
Den werden wir dann zum Film einladen, oder?
Ja, voll. Jetzt müssen wir noch mit den Verlegen reden. Wie es ausschaut, okay. mit den Rechten.
Ich hab im Zusammenhang mit den Konzerten einen Satz gefunden, den ich sehr, sehr stark gefunden habe. Ein Abend, der das klassische Österreich der Populärmedien in Frage gestellt hat. Denn eines ist klar, die urösterreichische Medienlandschaft hat mehr als weiße Cis-Männer zu bieten und schwarze MusikerInnen machen nicht nur Hip-Hop.
Ja.
Wie weit bist du gekommen mit der Message? Also haben Sie das schon verstanden bis zu einem gewissen Grad jetzt?
Also ich glaube, das ist... Also das Ding ist, also in meiner Arbeit, was ich jetzt auch gelernt habe, so jetzt bin ich jetzt mit 30 geworden und ich hatte immer so die Einstellung, es müssen Sachen sofort passieren. Ich glaube, das kann man erst, sieht man glaube ich erst so in 20 Jahren, so was da wirklich passiert ist. Weil DORF war schon da, also Wien heute hat es schon dokumentiert, festgehalten, ist im ORF-Archiv, dieses Konzert. Aber ich glaube auch die Größe, ich meine, eigentlich war es geplant gewesen, Open Air und nicht im Werk Indoor, weil es geregnet hat, mussten wir quasi Indoor verlegen. Ich kann es noch nicht sagen, aber ich glaube zumindest die Leute, also die im Team, die dabei waren, das Filmteam und auch alle, die mitgewirkt haben, ich glaube, das hat schon noch was in ihnen ausgelöst. So. Also ich glaube, so im kleinen Bereich spürt man da schon was, aber im großen Bereich müssen wir das erst dann nachher evaluieren.
Ja. Du hast einmal gesagt,
ja.
Aus irgendeinem Interview habe ich das entnommen, eigentlich hat Österreich noch keinen Popstar, der divers ist, der diversen Hintergrund hat. Und die Beobachtung ist tatsächlich sehr, sehr scharf. Also
ja.
Da denkt man sich, hey, Moment, kann nicht sein, alle mal durchzählen und ja, und dann ist nichts.
Ja.
Jetzt habe ich schon im Vorgespräch gesagt, Fredo Wuso war bei uns, der war Zweiter bei Starmania. Bringt sowas dann was? Weil also da bist du plötzlich dann eben präsent. Da ist jetzt ein junger Schwarzer, der kommt da zumindest bis ins Finale.
Mhm.
Also sind das schon so Elemente, wo man denkt, okay, und jetzt dauert es dann halt vielleicht auch nicht mehr so lang, bis endlich, und das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn.
Ja.
Weil ich glaube, alle anderen Länder, natürlich die mit Kolonialgeschichte, haben es vielleicht dann schneller gehabt. Ja, okay, aber
Vor allem Belgien mit Stromae und so weiter.
Ja, und Frankreich gibt es natürlich auch extrem viele Musiker und Musikerinnen.
Ja.
Wird langsam Zeit, ne?
Ich glaube, das ist eben, das macht es irgendwie so spannend. Also, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Ich denke mal so aus meiner Beobachtung heraus, womit ich natürlich mich auch ins eigene Fleisch schneide, ich mache ja englischsprachige Musik mit Ed Pavillon. Und ich glaube, dass man mit der deutschen Sprache halt schon mehr bewegen kann. So quasi. Und ich kann mir auch irgendwie gut vorstellen, irgendwann mal irgendwie auf Deutsch zu schreiben. Und man muss, also ich glaube, als guter Künstler, also gut, was heißt gut? Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie das Ziel hat, dass man im deutschsprachigen Raum als Migrant Popgeschichte schreiben möchte, dann muss man, also ich denke mal aus meiner Perspektive, muss ich mich jetzt schon auch mit der österreichischen oder mit der deutschen Popgeschichte auseinandersetzen, zu schauen, was die Codes sind etc., die Mentalität einerseits zu haben, einerseits mit der Mentalität auch zu spielen. Das sind so, und das gute KünstlerInnen machen das eh sehr unbewusst und machen es halt einfach so. Aber das sind eher so die, das sind eher so die weißen Musiker-Acts halt so, die halt eben im Familienhaus das Ganze irgendwie mitbekommen. Aber für einen migrantischen österreichischen Künstler, der halt irgendwie, ja, Pop-Legend-Status erreichen möchte, da muss man schon sehr, sehr viel Arbeit machen, um dieses Level zu bekommen. Ich glaube jetzt irgendwie so auf, also auch bei Pavillon ist irgendwie so auf Englisch jetzt irgendwie groß was, irgendwie Geschichte zu schreiben, glaube ich, vielleicht, aber nachhaltig, aber ist nicht so von heute auf morgen. Aber das ist so meine Antwort. Und ich glaube halt eben, dass auch Castingshows ist nicht unbedingt, können sicher förderlich sein, aber man ist dann auch wieder halt eingeschleust in diesen Konzern mit Major Labels etc., wo man sich so frei bewegen kann, sich nicht so frei experimentieren kann. Ich glaube, ja, dann, das ist so meine, ich weiß nicht, ob diese Antwort, ob du damit anfangen kannst oder.
Ja, kann ich. Ich merke schon, die nächste Platte wird zumindest ein, zwei deutsche Songs möglicherweise haben, deutschsprachig.
Ja, wär cool. Ja, warum nicht?
Ja. Musik, Film, wann kommt dein erstes Theaterstück?
Theaterstück, ja. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, was ich auch gelernt habe, so ich mache jetzt echt so mal Step by Step. Also das Album war jetzt mal eine große Arbeit, der Film jetzt auch. Und wenn das einmal abgeschlossen ist, dann kann ich mich mit anderen Sachen befassen. Aber Theater finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber ja, jetzt mal Step by Step, und wenn das einmal abgeschlossen ist, dann schauen wir weiter. Ich meine, das ist auch spannend, halt zum Beispiel Sigrid Horn, die ja bei dir zu Gast war, hat mich jetzt auch gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei ihrem deutschen Album, da geht es irgendwie um Kraftwerk in, wo ist das nochmal? Das ist ein Kraftwerk.
Zwentendorf,
danke. Okay. Genau, da hat irgendwie der Ernst Molden den Auftrag bekommen, ein Album zu schreiben. Und Ernst Molden hat das dann quasi an Sigrid delegiert.
Sehr cool.
Und da arbeiten wir gerade gemeinsam an einem deutschen
Song. Ich habe nämlich kurz überlegt, eine Kooperation mit Ernst Molden vorzuschlagen, aber eine Kooperation mit Sigrid Horn wäre natürlich sehr, sehr cool.
Ja, genau. Ja. Voll, das ist auch immer.
Lass uns wissen, wenn es soweit ist.
Sehr gerne.
Und inzwischen hören wir uns dein zweites Album an.
Ja.
Resonanz war gut, nicht nur im Haubentaucher, sondern auch sonst, oder? Ist ja einfach eine super schöne Platte.
Genau, also wir haben jetzt auch Kollegen, halt Kolleginnen aus Deutschland, die da auch brav Proben machen, und Album kommt raus am 19.05. Und dann, glaube ich, braucht es auch, glaube ich, noch so einen Monat, dass das irgendwie alle mitbekommen und so weiter. Und dann, ja, bin gespannt.
Jetzt kommen wir schon zum Finale, zu unserem berüchtigten Word-Rap.
Okay.
Du hast dich ja unter anderem intensiv mit Austropop beschäftigt. Ambros oder Danzer?
Von Danzer kenne ich halt nur diese weiße Pferde.
Weißen Pferde, ja.
Ja, voll.
Was sehr ein schöner Song ist.
Ja, Danzer. Danzer.
Okay, Danzer. Ja. Und bei der neuen Generation Wander oder Bilderbuch?
Also ja, dann Bilderbuch.
Dann schon Bilderbuch. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der ORF ruft an, du wirst berühmt, Dancing Stars oder Song Contest? Wie entscheidest du?
Eurovision Song Contest. Eurovision Song Contest.
Okay. Ja. In der Pension dann, ja. Wien oder Salzburg?
Boah, das ist eine gute
Weil
Frage.
Da wäre Salzburg plötzlich vielleicht wieder eh total cozy.
Ja, stimmt, stimmt. Na, dann da Wien. Voll. Salzburg, glaube ich, Kurzurlaub. Ja.
So, und für uns Grazer und Grazerinnen, bester Club in Wien, der zeigt, wie divers diese Stadt ist.
Ja, das Fania. Mhm. Fania. Ja. Gürtel. Ja.
Sehr gut. Letzte Frage, lieber reich oder berühmt?
Natürlich reich.
Ah doch, okay.
Das ist so bitter, weil eben man irgendwie kennt man, irgendwie wird man erkannt auf der Straße und so weiter, aber der Fame zahlt halt die Miete doch nicht.
Das wird vielleicht noch kommen, lass dir Zeit. Du bist noch ein junger Mann. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Super.
Dankeschön.
Herzlichen Dank an euch Hörer und Hörerinnen da draußen, die ihr das angehört habt. Jedes Monat neu, auch das nächste Monat wieder. Danke an das Pod für die Produktion. Danke an Ulla Kurika für die Signation. Danke an alle. Bis zum nächsten Mal und inzwischen schön at Pavillon hören natürlich.
Ja, yeah. Dankeschön. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.